Herzlichen Dank, Herr Dr. Enslin. Bitte nehmen Sie gleich auf dem Podium Platz. Und ich freue mich, als weitere Teilnehmer auf dem Podium begrüßen zu dürfen, die Jugendschutzbeauftragte des Norddeutschen Rundfunks, Carola Witt, den CCO, das heißt Chief Communication Officer von Big Point, Nils Holger Henning, und den Leiter Public Affairs und Corporate Responsibility von Gruner und Jahr, Dr. Thilo von Trott. Herzlich willkommen. In Ihrem Programm steht auch noch Philipp Gröschel, Jugendschutzbeauftragter Schüler-VZ und Studi-VZ. Dafür war Ute Naumann vorgesehen von Schüler-VZ und Studi-VZ. Und die ist nun tatsächlich auch Opfer der heutigen Flugabsagen und sitzt in München am Flughafen, beziehungsweise wird inzwischen dort wieder weg sein. Jedenfalls können Sie nicht zu uns kommen. Meine Damen und Herren, erfreulicherweise enthält bereits der Titel dieser Podiumsdiskussion einen klaren Auftrag. Der Titel heißt nämlich, welche Branche braucht welchen Online-Jugendschutz? Diese Veranstaltung ist eben nicht durch das Prinzip konzipiert, alle diskutieren das Gleiche, nur nacheinander, sondern in diesem Fall geht es um die sehr konkrete Fragestellung, was brauchen die Unternehmen? Nicht so sehr die Nutzer, dafür hat Herr Dr. Enslin ja gerade einige Aspekte genannt. Vormittags, so steht im Programm, analysieren Vertreter von TV-Veranstaltern, Verlagen, Games-Produzenten die Bedürfnisse der Wirtschaft und wenden sich unter anderem folgenden Fragen zu. Welche Interessen formulieren unterschiedliche Branchen im Hinblick auf den Online-Jugendschutz? Was waren ihre Erwartungen bis Jahresende? Und wie ist die Lage jetzt? Ich liebe solche klaren Ansagen. Sie führen zu klaren ersten Fragen an die Runde. Frau Witt, welchen Jugendschutz braucht der öffentlich-rechtliche Rundfunk?
Guten Tag, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist sehr zufrieden mit der momentanen Lage. Wir sind natürlich interessiert an einer Weiterentwicklung und haben uns auch den Jugendschutzprogrammen nicht verwehrt oder der Entwicklung der Jugendschutzprogramme. Aber im Moment können wir so leben mit der gesetzlichen Regelung, denn bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört Jugendschutz zum Programmauftrag und auch die Medienkompetenz.
Nun müssen Sie aber ja, Frau Witt, zwei Interessen haben. Das erste Interesse ist, als öffentlich-rechtlicher Rundfunk müssen Sie ein bisschen Vorreiter sein für sozusagen die kulturelle Sicherung, die Sicherung von Recht und Regeln. Also insofern müssten Sie ja ein immanentes Interesse daran haben, dass der Jugendschutz auch dauerhaft sinnvoll geregelt wird. Und zum Zweiten, Sie gehen jetzt auch zum Beispiel mit Video on Demand ins Netz. Es gibt ja gerade die Diskussion über die Mediatheken sind sehr erfolgreich schon von ARD und ZDF. Es gibt die Diskussion auch über eine erweiterte Plattform. Da werden Sie dann in dieselbe Situation kommen, wie Herr Dr. Enslin sie gerade beschrieben hat, nämlich, dass für die einen das eine Jugendschutzrecht gilt und für die anderen entweder gar keins oder ein wesentlich abgeschwächtes.
Also wir handeln im Moment, wir haben uns der Sendezeitbeschränkung verschrieben und danach regulieren wir unsere entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte und das tun wir zurzeit auch online. Das können Sie in unserer Mediathek schon beobachten. Die entwicklungsbeeinträchtigenden Filme sind dort erst ab 22 Uhr oder 23 Uhr zu sehen.
Und dass die anderen das für das nicht gilt, das stört Sie dann weniger. Kann man vielleicht als öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch verstehen?
Sie meinen die Angebote der Privaten?
Ja, die Privaten, beziehungsweise auch natürlich derer, die aus dem Ausland kommen und derer, die dem deutschen Recht nicht unterliegen.
Also das interessiert uns sehr wohl und wir sind daran interessiert, daran mitzuarbeiten und eine Lösung herbeizuführen, da bin ich völlig bei Ihnen. Nur wir haben nicht dieses große Interesse, was Sie jetzt hier haben und was auch unser Thema ist, das wirtschaftliche Interesse. Die Frage ist, also bei uns steht Jugendschutz an erster Stelle, bei Ihnen steht zuallererst das wirtschaftliche Interesse und Sie versuchen, dem Jugendschutz gerecht zu werden damit. Das ist der Unterschied.
Herr Dr. von Trott, Sie vertreten die Branche ja, der Publizisten, Print, Zeitungen, Zeitschriften. Welchen Jugendschutz braucht diese Branche?
Also die Verlage sind sich selten mit den Öffentlich-Rechtlichen einig, aber heute sind wir es mal, weil der Jugendschutz, den die Öffentlich-Rechtlichen auch ganz klar sagen, den sie heute schon beachten, tun die Verlage ganz genauso. Und es ist den Verlagen auch extrem wichtig, dass ein anständiger Jugendschutz besteht. Wenn ich eine Zeitschrift oder eine Zeitung mache, die eine gewisse Relevanz hat, dann muss ich von vornherein ganz klar die Jugendschutzbestimmungen einhalten. Für uns aber als Verlag, und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, die Zeit, wo wir Farbe auf Zellstoff drucken, ist noch lange nicht vorbei. Damit wird auch weiter Geld verdient. Aber Wir betrachten uns im Moment oder auch werden wir in Zukunft weiter. Wir sind ein technologieneutrales Content-Haus. Wir sind nicht mehr nur der Verlag, der Printverlag, sondern es geht um Technologieneutralität. Das bedeutet, Presse findet zusätzlich digital statt. Und da kann es nicht sein, dass Printpresse anders behandelt wird als die Technologiepresse. Deswegen sagen wir Jugendschutz aus Gründen der Pressefreiheit. Ja, aber es müssen die gleichen Maßstäbe angesetzt werden wie Print, wie auch im Digitalbereich. Und überzogene Bestimmungen im Digitalbereich beeinträchtigen nicht nur die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die gewollte demokratische Meinungspluralität. Insofern plädieren wir ganz klar dafür, auch wenn es für uns einen hohen Stellenwert hat, das hat im Übrigen mit öffentlich-rechtlich oder privat gar nichts zu tun, der Stellenwert ist genau gleich hoch, auch wenn wir ein Wirtschaftsunternehmen sind und nicht ein gebührenzwangsfinanziertes. Aber gut, jedenfalls geht es uns natürlich darum, dass der Jugend an erster Stelle steht. Generell, es muss Technologieneutralität heißt Pressefreiheit und den gleichen Maßstab für Print wie für Online.
Wir brauchen den Jugendschutz, den wir haben, aber wir brauchen ihn für den gesamten Bereich des Veröffentlichens, wenn Sie so wollen. Könnte man das so formulieren?
Wir brauchen ihn, also natürlich brauchen wir ihn in irgendeiner Form. Wir werden ihn auch, der wird auch weiter Bestand haben. Nur die Frage ist ja, ob wir hier in Deutschland wirklich in der Lage sind, das so durchzuführen. Wenn ich mir nur mal ein Beispiel nehme, sind wir wirklich in der Lage, einen Jugendschutz bei Presse so durchzuführen, dass wir Hunderttausende von Artikeln nach Altersstufen eingrenzen? Ich glaube, das wäre sowas von weltfremd. Auf die Idee würde auch keiner kommen. Auf der anderen Seite hat das ganze Thema ja auch, hat das eine globale Perspektive. In dieser Stunde tagt der EEG 8-Gipfel in Paris. Da sind die Vertreter, die CEOs der am höchsten bewertetsten Unternehmen der Welt gerade vertreten und beraten auf Einladung von Sarkozy über die Netzpolitik der Zukunft. Und da wird auch dieses Thema eine Rolle spielen. Da ist es meiner Ansicht nach auch völlig richtig angebracht, weil es ist eine globale Frage, wie wir uns diesem Thema nähern. Und die große Frage wird sein, sind wir in der Lage, das Thema so zu lösen, dass wir als Verlag haben wir natürlich auch irgendwo einen Auftrag. Wir müssen Netzpolitik betreiben, nicht nur als, wie der erste Bürgermeister sagte, es ist nicht nur Gesellschaftspolitik, es ist Bildungspolitik. Und diese Bildungspolitik hat sich ganz klar, hat sich der Politik auch zu verschreiben. Und da geht es nicht um Technik, auch, sondern es geht um Bildungspolitik. Und da sind wir als Verlag, haben wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung mit unseren Titeln, ob das Financial Times oder Stern oder auch Titel wie Eltern, Eltern for Family, die aufklärerische Arbeit auch leisten, da unseren Beitrag zu leisten.
Vielen Dank, Herr Henning. Online-Spiele, das ist die Branche, die Sie vertreten. Welchen Jugendschutz braucht die?
Generell als Unternehmen sind wir tätig in der Produktion von Online-Spielen, haben da natürlich die große Herausforderung, dass wir auch selber sehen, wir müssen gerade Kinder schützen vor Titeln, die ein Altersrating von 16 oder 18 Jahren hätten. Wenn wir uns die klassische Industrie angucken, sind wir in einem ähnlichen Spagat, wie man das auch in anderen Mediengattungen sieht. Da haben wir die USK, entsprechend werden Spiele bewertet. Die kommen dann in den Handel rein, es gibt eine Altersklassifizierung und dadurch wird eine Kontrolle hergestellt. Jetzt, wenn ich mir BigPoint als Unternehmen angucke, wir haben jetzt keine 16er oder 18er Titel, möchten aber auch nicht ausschließen, dass wir diese Spiele mal rausbringen. Es ist normaler Entertainment-Content. Die Frage ist, wie können wir diese Titel schützen, wie können wir Kinder schützen? Was wir gemacht haben als Unternehmen, ganz klar gesagt, wir haben auf der einen Seite mehrere Verantwortung von BigPoint auch gesehen. Einerseits haben wir am Standort Hamburg über 700 Mitarbeiter, haben also auch eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, den Familien, dass sie ihre Arbeit haben. Insofern eher auch kommerzielle Interessen, um das Unternehmen oder das Unternehmensziel weiterhin sicherzustellen. Auf der anderen Seite natürlich die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Kindern, gegenüber der Erziehung. Entsprechend haben wir uns relativ früh als Unternehmen schon engagiert, haben den Kontakt zur Landesmedienanstalt aufgenommen, sind da auch in engen Kontakt mit dem Herrn Fuchs, sind der FSM beigetreten, haben also große Investitionen auch als Unternehmen auf sich genommen, waren das erste Online-Unternehmen oder Online-Spieleunternehmen in Deutschland, das die Inhalte komplett getaggt hat. Das heißt, wir haben eine Altersverifizierung über die FSM vorgenommen für all unsere Inhalte und entsprechend ein 6er oder 12er oder gar keine Alters Altersbeschränkung für die Spiele hinbekommen. War natürlich jetzt in der Erwartung, dass es eine entsprechende Gesetzesnovellierung gibt. Insbesondere mit dem Hintergedanken, dass wir eine Rechtssicherheit haben in Hamburg oder am Standort Deutschland. Denn das große Problem, was wir sehen, wie das auch von den Vorrednern gesagt wurde, dass wir im internationalen Wettbewerb stehen.
China wird sehr stark im Spielegeschäft, höre ich. Das heißt, die haben die Möglichkeit, Online-Spiele auf Servern ganz, ganz weit weg nach ganz anderem Recht zu machen.
Also de facto, wenn ich sagen würde, wenn ich rein unternehmerisch und rein kommerziell handeln würde, müsste ich eigentlich sagen, ich verlasse den Standort Deutschland, gehe ins Ausland, denn da zahle ich A weniger Steuern und kann meine Spiele sicher auf den Servern ablegen und brauche mich um die ganzen Thematiken, die diskutiert werden, überhaupt gar keine Gedanken machen. Und das kann eigentlich nicht das Ergebnis sein. Gerade wenn wir in einem internationalen Wettbewerb handeln, gilt eigentlich auch gleiches Recht für alle. Insofern haben wir den Schritt nach vorne gemacht. Es betrifft uns im Moment nicht, aber nehmen wir einfach mal den fiktiven Fall, wir würden jetzt ein 16er-Spiel auf den Markt bringen, würde das für uns bedeuten, sobald eine Beschwerde eines ausländischen Unternehmens, das sag mal, irgendwo in Russland sitzt oder auf Malta sitzt oder wo auch immer, sobald dieses Unternehmen eine Beschwerde gegen BigBond einreicht und die bei der Landesmedienanstalt einreicht, ist die Landesmedienanstalt gezwungen, gegen BigBond zu agieren. Und wir kriegen dann eine Strafe, müssen eventuell das Spiel abschalten oder müssen uns technischer Mittel, die es zurzeit gibt, dass wir ein Personalausweis-Identifikationsverfahren oder sogar ein Post-Ident-Verfahren unterwerfen. Und sobald wir das machen, sind wir nicht mehr im Wettbewerb. Das ist kein freier Wettbewerb. Dann kann ich sagen, stell das Spiel gleich ab, denn es lohnt sich wirtschaftlich nicht mehr, dies zu betreiben.
Rechtssicherheit als ganz wichtiges Ziel für Sie.
Allerwichtigstes Ziel und natürlich auch der Schutz von Kindern. Deswegen, wie gesagt, wir waren ein Bestreber davon, all unsere Inhalte zu taggen. Die sind auch getaggt. Ja. Und sobald wir ein Jugendschutzprogramm haben, die Verantwortung an die Eltern zu übergeben, dass sie einstellen können, sollen keine Inhalte über 12 Jahren angezeigt werden, dann werden unsere Spiele, wenn wir sie hätten, mit 16 Jahren de facto nicht im Browser angezeigt.
Herr Dr. Enzlin, Sie haben ja einen Vorteil. Sie kennen Ihre Kunden. Er kennt Sie wahrscheinlich noch nicht mal, weil man sich gar nicht, man kann sich auch mit Fantasienamen vermutlich bei Ihnen registrieren. Jedenfalls, es gibt eben diese Identverfahren nicht. Das heißt also, Sie können schon etwas mehr gewährleisten als andere. Dennoch sagen Sie, wir brauchen eine deutliche Ausweitung des Jugendschutzes auf die internationale und auf die Netzebene.
Ja, also wir kennen unsere Kunden, ja, und nur um das nochmal ganz kurz zu erklären, wie auch der Jugendschutz bei Sky läuft. Unsere Kunden registrieren sich bei uns, wir kennen die schließen ein Abo ab, ja, dafür müssen sie ja sowieso in Deutschland geschäftsfähig sein, also 18 Jahre. Das heißt, also wer ein Abo hat, ist in der Regel jedenfalls mal volljährig. Und dann im Rahmen dieses Abonnements gibt es gesteuert über den Receiver und die Smartcard gibt es die sogenannte Jugendschutzvorsperre. Das heißt, Sendungen, und das wird pro Sendung gemacht, ja, Sendungen, die eine gewisse Altersklassifizierung haben, die zu dem Zeitpunkt am Tag nicht unvorgesperrt gezeigt werden dürfen, werden vorgesperrt und man kann dann mit einer entsprechenden Jugendschutz-PIN diese einzelnen Sendungen freischalten. Das ist grundsätzlich auch was ein Großteil unserer Kunden nachfragt, weil ein Großteil unserer Kunden leben Kinder in diesen Haushalten, so dass es nicht so ist, dass unsere Kunden jetzt Jugendschutz komplett ablehnen, sondern ein Großteil das für sinnvoll hält, wobei natürlich die Vorsperre an sich doch regelmäßig kritisiert wird, weil die Nachfrage nach einer eigenen Regulierung oder der eigenen Möglichkeit, sowas dann vorzusperren oder auch nicht vorzusperren, die ist relativ groß. Und dann gibt es natürlich die Kundengruppe, die aufgrund ihrer Lebenssituation leben keine Kinder im Haus, die ist natürlich genervt. Ja, über diese Vorsperre. Und dieser Grad des Genervtseins nimmt natürlich in dem Maße zu, wie es andere Medieninhalte gibt, die frei zugänglich sind, ohne Jugendschutz. Und da kommt natürlich immer öfter jetzt so der Einwand, so nach dem Motto, ja, mein Gott, übers Internet kann ich mir sowieso doch ziehen, was ich will. Warum habt ihr eigentlich diese Vorsperre? Was jetzt allerdings uns jetzt auch nicht unbedingt leiten sollte in unserem Tun, sondern auch wir unterstützen Jugendschutz, ja, wir halten das für sinnvoll. Ich persönlich habe 2 kleine Kinder, 5 und 9, ich halte Jugendschutz absolut für sinnvoll, aber er sollte, denke ich, in Zukunft natürlich effizienter alle Medien erfassen und er sollte vielleicht etwas flexibler sein im Hinblick auf die Handhabung und nicht sozusagen eine Gießkannenlösung, so Vorsperre für alle. Das würden wir uns wünschen. Ich hätte noch eine ganz kurze Frage gehabt zu Mediatheken bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil Sie gerade sagten, auch im Einzelabruf haben Sie da eine zeitliche Begrenzung. Wie funktioniert das dann, wenn ich aus einer anderen Zeitzone zugreife, oder geht das nicht?
Sie meinen, wenn Sie in Australien
Mikro? Dann, Entschuldigung, Sie meinen, wenn Sie als Deutscher in Australien gerne
zum Beispiel,
dann funktioniert es nicht.
Nein, das ist Geoblocking.
Noch ist es ja so, dass der Jugendschutz für die Bundesrepublik Deutschland gilt. Also es ist unser Gesetz, nach unserem Gesetz handeln wir, nicht nach dem australischen und nicht nach dem internationalen.
Gut, er gilt für die Anbieter aus der Bundesrepublik Deutschland. So, das, ja, ist genau. Jetzt, das ist, glaube ich, wahrscheinlich jetzt der entscheidende Punkt. Ich komme nochmal auf den Linzschen Vorstand und stelle ihn mal zur Diskussion. Er hat ja gesagt vorhin, wir müssen vielleicht nicht nur bei den Anbietern ansetzen, wir müssen bei den Netzprovidern ansetzen und wir müssen bei den Geräteherstellern ansetzen. Er hat ja dieses schöne iPad-Bild dort. Also mit anderen Worten, wir müssen ansetzen mit einem ganz umfassenden Modell, das gar nichts mehr damit zu tun hat, wo denn derjenige, der diese Inhalte reinstellt, eigentlich sitzt. Das wäre ja zumindest im Wettbewerbssinne, auch in Ihrem Sinne, in Ordnung, denn dann würde der deutsche Nutzer zumindest in Deutschland eben gleiche Bedingungen haben und sich nicht anderswo besser bedienen können als bei Ihnen. Darf ich das mal zur Diskussion stellen? Ansetzen beim Netzbetreiber, ansetzen beim Gerätehersteller. Das habe ich mir jetzt gedacht, aber trotzdem.
Ja, von unserer Seite natürlich, man muss immer gucken, wie verteilt sich das Internet. Und wenn ich beim Netzbetreiber ansetze oder beim Gerätehersteller, bin ich eigentlich in der Wurzel, was auch klar ist. Und es ist auch für den Gerätehersteller, beziehungsweise für den Netzbetreiber noch eher, aber für den Gerätehersteller ist es kein Problem, eine Software zu installieren, die den Zugang nach einem Tagging-Verfahren regelt. Insofern, da wäre gar nicht die große Problematik. Die Schwierigkeit dahinter ist es wieder, bekommt man wirklich alle Netzgeräte oder bekommt man alle Gerätehersteller an einen Tisch? Da spielt vielleicht mal ein Apple mit oder ein Microsoft mit, obwohl die sich wahrscheinlich auch schon sagen werden, was wollen die Deutschen? Die große Frage ist, spielt auch ein Taiwanese mit, der Geräte für einen anderen Markt herstellt? Und es wird immer Wege, und das ist eigentlich das Wichtige, und deswegen gibt es diese Diskussion wahrscheinlich auch schon seit Jahren oder nahezu Jahrzehnten. Es wird immer Wege und Möglichkeiten geben, egal welche Art von Jugendschutz wir anwenden, eine Lücke vorbeizufinden.
Gut, aber
indem man technisch versiert ist, indem man nicht alle Endgeräte abdecken kann. Die Frage ist halt nur, die wir uns stellen müssen, lässt man diese Diskussion jetzt die nächsten 10 Jahre weiterhin die Elbe entlang fließen, oder sagt man jetzt mal, wir kommen zu einer Entscheidung und decken zumindest mal das Gros an Produkten am Markt ab.
Genau. Bitte. Das wäre sozusagen die kommerzielle Seite. Aber die, sagen wir mal, die juristische, auch die haftungstechnische Seite ist ja die Frage der Provider-Haftung. Ist es überhaupt praktikabel oder überhaupt machbar, dass ein Provider dafür in Haftung genommen werden kann, wenn er in Anspruch genommen kann, wenn er Hunderttausende von Artikeln prüfen muss? Ich sage mal, der Artikel aus dem Irak oder jetzt aus Libyen, der auf Spiegel Online, auf FAZ, auf Süddeutsche, Stern.de überall läuft, kann das ist ja auch eine Frage der Zumutbarkeit. Und da endet es, glaube ich, schon an der Praktikabilität. Und da stößt, glaube ich, auch die Providerhaftung schon zumindest beim Thema Online-Presse an ihre Grenzen.
Frau Witt.
Zur Providerhaftung. Ich denke immer, überall gilt Produkthaftung. Nur bei dem Jugendschutz soll sie umgekehrt werden. Ich finde, wer der Inhalteanbieter muss haften. Das ist eigentlich mein Prinzip. Das soll aber im Moment ist ein bisschen verkehrte Welt, weil ich kann das jetzt wieder gut sagen, als Vertreter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Frage ist, was ist uns der Jugendschutz wert? Und es sind eben ganz gewichtige Interessen zwischen Wirtschaft und Jugendschutz. Das ist das größte Problem, glaube ich.
Die sind jetzt ja so noch nicht als gegensätzlich artikuliert worden bisher in dieser Diskussion. Formulieren Sie es doch mal, Frau Witt. Wo sind diese?
Ich glaube, das ist, wir haben dieses Problem ja nicht. Und ich finde schon, dass es hier diskutiert worden ist, weil Herr Enzlin ja auch schon immer nach den von den Bedürfnissen der Kunden redet, gar nicht von seinem Bedürfnis. Was wir wollen, die Kunden. Und Sie haben, glaube ich, vorhin auch nicht vom Internet gesprochen, sondern vom Fernsehen, dass Sie da vorschalten und dass da Ihre Kunden gerne das allein entscheiden möchten, weil sie rund um die Uhr Fernsehen gucken wollen. Also ich habe keine technische Lösung. Deshalb sind wir hier und deshalb brauchen wir, glaube ich, den Dialog, weil nur so kommen wir weiter. Im Moment kann ich nur sagen, dass wir zumindest die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einen Jugendschutz im Internet haben und ihn auch gewähren.
Gut, ich glaube, das gilt für alle sozusagen.
Genau. Ja, aber es ist unterschiedlicher Art.
Gut. Herr Henning, lassen Sie uns nochmal auf diesen zweiten Punkt kommen, nämlich die Geräte. Apple hat ja ein sehr interessantes Vorkontrollsystem, zumindest was die Apps betrifft. Dazu mag man stehen, wie man will. Es ist sehr umständlich und es ist auch sehr amerikanisch geprägt und es ist auch sehr sozusagen willkürlich oder manchmal willkürlich. Aber bestimmte Dinge gehen nicht auf die Apple-Plattform.
Richtig.
Vorbildlich oder hinderlich? Herr Dr. von Troll.
Für mich klare Zensur, gar kein Thema. Also das ist, was Apple betreibt, ist ein Zensurverhalten. Und das ist für mich als Anhänger der Pressefreiheit nicht nachvollziehbar. Und das ist ein Thema, da sind wir auch mit Apple immer wieder im Austausch und das ist ein großes Thema. Und da gibt es natürlich kulturelle Unterschiede. Wenn ich aber den amerikanischen Maßstab ansetze, aber ein weltweites Produkt vertreibe, dann habe ich logischerweise Schwierigkeiten, wenn meine Inhalte erstmal durch eine Clearingstelle müssen. Und jetzt stelle man sich vor, möglicherweise wird man mal eine App einstellen wollen, wo ein missliebiger Artikel über Apple geschrieben wird. Dann könnte auf wundersame Weise diese App plötzlich wieder aus dem iTunes-Store fliegen. Da muss man sich sehr wohl fragen, ob das nicht auch generell ein Bereich ist, der das demokratische Prinzip an dieser Stelle überhaupt auch verletzt. Und da haben wir das Thema noch nicht, aber wir haben erste Anzeichen dafür, dass das der Fall sein könnte.
Herr Henning?
Teile ich absolut. Lässt sich auch nicht praktikabel mit einem ähnlichen Ansatz im Internet verziehen. Apple ist jetzt eine geschlossene Plattform, wo ich meine eigene Applikation einreiche. Internet ist ein freier Bereich, wo ich meine Seite einfach hochstellen kann. Da kann es keine Kontrollinstanz geben.
Also Zwischenfazit, wir werden wahrscheinlich, Herr Dr. Enzli, sagen Sie, wenn Sie anderer Meinung sind, wir werden wahrscheinlich mit den Netzbetreibern, auch Stichwort Netzneutralität, die uns ja vielleicht auch was wert ist, ne, nicht weiterkommen. Wir werden wahrscheinlich mit den Endgeräteherstellern nicht weiterkommen, erst recht nicht, wenn es auf der PC-Ebene ist.
Es geht eigentlich eher darum, also gerade wenn ich mir die meisten Inhalte angucke, wie werden die Inhalte konsumiert. Also um die Inhalte auf mobilen Endgeräten, PCs, wo auch immer zu konsumieren, brauche ich eigentlich in der Regel einen Browser. Sonst lässt sich das nicht realisieren. Und mein Gedanke war eher, ein entsprechendes Programm auf dem Endgerät zu installieren oder den Erziehungsberechtigten die Möglichkeit zu geben, dieses Programm zu installieren oder es vorzuinstallieren oder ähnliches. Und mit diesem Programm relativ einfach über ein Tagging der freiwilligen Selbstregulierung, wenn wir beispielsweise sagen, wir haben einen 16er Inhalt, den entsprechend zu taggen. Wenn die Eltern das Gerät für ihre Kinder kaufen, können sie relativ einfach, das muss auch so einfach sein, dass man das mit 3-4 Klicks auf dem Gerät einstellen kann oder am besten noch im Geschäft bei T-Mobile oder ähnliches von dem Verkäufer einmal einstellen lässt und dann kriegt das Kind das Gerät und dann werden entsprechende Inhalte ausgetaggt.
Also, hätten Sie den 2010er Staatsvertrag unterschrieben?
Wir haben da eine dezidierte Meinung zu gehabt, aber wir waren auf dem praktischen Weg, es umzusetzen. Ja, ich habe an einem runden Tisch teilgenommen, genau mit Herrn Schellenberg, und wir waren der Lösung sehr, sehr nah.
Ja, hätten Sie ihn unterschrieben?
Nein.
Warum nicht?
Weil wir diese auch... Die Form der Vorinstallierung einer Software ist sicherlich eine sinnvolle Sache, durchaus. Nur die Frage ist, was passiert eigentlich mit Artikeln, wie sollen die entsprechend, was ist beeinträchtigend im Sinne für, wie kann Presse beeinträchtigend sein? Wie kann ich Abstufungen von 18, 16, 12, 14, also dass das für Filme gilt, kann ich nachvollziehen. Mhm. Das ist ein in sich geschlossenes Projekt. Dass okay. das für Spiele gilt, okay. Gar kein Thema. Dass das
für Bilder?
Aber
für,
bitte?
Bilder?
Für Bilder, ja, aber Text und Bild ist nun mal auch freie Presse. Da sage ich nicht nur das Bild, sondern Text und Bild miteinander. Und da sind wir ja schon da, wo wir ohnehin schon sind. Die Jugendschutzbestimmungen, die jetzt vorliegen, die jetzt schon für die Printpresse gelten, gelten für uns genauso auch online. Die werden auch befolgt. Da können wir sowieso nicht jedes Bild reinstellen. Da werden Bilder von Kindern werden verpixelt, grausame Entstellungen dürfen nicht gezeigt werden und so weiter und
ja,
so weiter.
Das ist ja, aber die Frage ist ja nicht, was Sie als das ehrenwerte Unternehmen Gruner und Jahr tun, sondern die Frage ist ja, welche allgemeinen Regelungen man tut, um damit das ehrenwerte völlig Unternehmen richtig. Gruner und Jahr ja. nicht als altmodisch, prüde oder was weiß ich entscheidet.
Nein, Sie fragen mich ja nur, ob ich den Vertrag unterschrieben hätte. Hätte ich trotzdem nicht.
Ja.
Aber es geht mir nur, dass die Art und Weise ist zwar die richtige, nur wenn es um die Frage der Praktikabilität geht,
ja, also da war,
dann heißt das Tagging von ja. Artikeln.
Aber er kann taggen, er hat so, wie viele Spiele haben Sie,
das kann
die
er,
taggen
ja.
müssen?
36.
Ja.
So. Hängen Sie bei uns noch 9 Nullen dran, dann wären wir auch mit dabei, aber das ist einfach nicht praktikabel.
Aha. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, also ich meine, wir taggen im Prinzip jede einzelne Sendung, ja. Ja, wenn Sie so wollen, weil genau ja. eben das heißt, digitales Fernsehen heißt, für jede einzelne Sendung wird eben eine Jugendschutzvorsperre geschaltet oder nicht. Ja, das heißt, jede einzelne Sendung ist getaggt. Das ist heute schon so und die Software ist auch heute schon in Receivern vorinstalliert. Ja, also insofern hätte das, was das neue Gesetz gebracht hätte, gibt es im Fernsehen gibt es das schon längst. Ja, das ist und zum Thema Apple, ja, ich meine, da mag man jetzt stehen dazu, wie man will. Ich meine, faktisch ist es der Export des amerikanischen Jugendschutzrechts nach Deutschland. Ja, die Frage ist, ob man sich das gefallen lassen sollte oder nicht. Aber es zeigt jedenfalls, dass es Möglichkeiten gibt, die Dinge dann am Ende so zu gestalten, wie wir sie wollen. Nur im Moment überlassen wir es halt anderen, das zu tun. Und das ist, glaube ich, auch das Kritische an der ganzen Geschichte.
Also im Moment haben wir einen quasi, was diesen Bereich des Internets betrifft, einen quasi rechtlosen Zustand. Ich meine, er hat ja einen deutlichen Satz gesagt. Er hat gesagt, Jugendschutz findet online nicht statt.
Ja, das stimmt aber nicht. Wir haben keinen rechtlosen Zustand. Wir haben einen Jugendmedienschutzstaatsvertrag und wir haben bei den Öffentlich-Rechtlichen, wir haben sowieso eine Selbstregulierung und die Privaten werden kontrolliert von der KJM beziehungsweise von den
Das wäre genau meine Frage gewesen. Wie sieht es aus mit den bestehenden Institutionen?
Also im Moment haben wir einen
Deutschland?
Und er muss funktionieren. Und,
für wen gelten die? Die gelten für?
Alle Inhalteanbieter.
In?
Der Bundesrepublik Deutschland.
Auf deutschen Servern. Hm? Klar, aber darüber hinaus haben wir einen kleinen rechtlosen Zustand.
Ich finde, er macht das didaktisch
ist ja
sehr nett.
Wie in der Schule, ja.
Er hat sich vorbereitet.
Man könnte sich darüber hinaus noch fragen, inwiefern die Selbstregulierung der Öffentlich-Rechtlichen eigentlich effektiv ist, aber abgesehen davon, es gibt rechtliche Vorgaben in Deutschland, aber die werden, also wer setzt die um? Ja, wer schaut drauf, dass diese Vorgaben eingehalten werden?
Gut, also die KJM könnte ja, glaube ich, gut damit leben, kann mit Selbstregulierung gut reden und die Landesmedienanstalten und Selbstregulierung viel heute ja auch schon mal. Ich glaube, da sind Sie auch noch an weiteren Projekten in der Spielebranche, dass Sie dort weitergehen wollen. Ich vermute mal, dass Selbstregulierungsmechanismen in Deutschland gut funktionieren und dass Sie alle nicht nach dem Gesetzgeber rufen an der Stelle und nach dem Staat, oder?
Richtig. Also wie gesagt, die Kompetenz, auch was die Selbstregulierung angeht, wo wir uns auch externe Hilfe mit der FSM an Bord holen, die ein System entwickelt hat, entsprechend die Inhalte zu kontrollieren und eine entsprechende Altersklassifizierung durchzuführen. Und dann machen wir schon den ersten Schritt. Wie gesagt, was für uns, nochmal die Frage, hätten wir unterschrieben, war mir auch nochmal ganz wichtig, ja, wir hätten unterschrieben. Und zwar nochmal ganz klar der Punkt, sobald ein Unternehmen, ein Wettbewerber von uns, der im Ausland seine Inhalte hostet, sieht, dass wir mit einem 16er Titel erfolgreich sind, wird er eine Beschwerde an die Landesmedienanstalt geben. Die Landesmedienanstalt ist gezwungen, gegen uns vorzugehen, weil wir auf deutschem Grund sind. Und der Anbieter aus dem Ausland sagt, wunderbar, so habe ich einen Wettbewerber immer schnell eliminiert und ich betreibe meine Inhalte weiter, wie ich das bisher gemacht habe, und mir ist das eigentlich total egal. Und das ist für uns ein riesengroßes Problem. Also an dem Schritt, wenn ich den gegenwärtigen Vertrag nehme, würde die Landesmedienanstalt zu mir kommen und würde sich überlegen, was können wir denn machen, um jetzt Kinder vor diesem Spiel zu schützen. Da sind wir genau bei ähnlichen Einschränkungen. Nur, dass wir in Deutschland uns überlegen, wir haben ein Post-Ident-Verfahren. Also dann könnte ich dem User sagen, bevor du dieses Spiel spielst, geh bitte zur nächsten Post, identifiziere dich mit einem Ausweis, dann wird ein Brief abgeschickt, dann schicken wir den Brief zurück und dann schicke ich einen entsprechenden Zugang zu und er darf dieses Spiel dann betreten.
Das ist eben der Unterschied zwischen Ihnen beiden. Sie machen das sozusagen automatisch. Wenn man bei Ihnen Sky-Abonnent wird, kriegt man, Volljährigkeit ist gegeben, Jugendschutzcode wird ausgegeben. Er hat eine solche Kundenbeziehung, Sie haben die nicht.
Ja. Nur wenn wir uns am Ende aller Tage...
Sie haben die auch nicht.
Ne? Genau.
Sie haben sie bei den Mediatheken auch nicht. Sie sind alle eigentlich in dem Sinne im selben Boot, nur dass Sie unterschiedliche, dass Sie diesen Wettbewerb möglicherweise so nicht haben wir.
Ne? Bei uns würde es auch nie ein Identverfahren geben, weil Sie können auch als 10-Jähriger einen Stern kaufen am Bahnhof.
Ja, ja. Na klar, aber also, Sie sind ja auch, für sich brauchen Sie es nicht, weil Sie diesen unmittelbaren Wettbewerb jetzt nicht spüren, aber theoretisch könnte es natürlich sein, wären Sie jetzt in einem Gebiet tätig, in dem ein solcher Wettbewerb herrscht, dann wäre es sicherlich auch für Sie wichtig. Ne?
Richtig.
Bevor ich Ihnen, meine Damen und Herren, die Gelegenheit geben möchte, Fragen zu stellen, will ich dann doch nochmal in die konkrete Frage ummünzen. Was wäre Ihr Vorschlag an Herrn Scholz? Wie soll er vorgehen? Er will ja. Ne? Er möchte ja dieses Thema Jugendschutz zum Thema des Senats machen. Und das ist etwas, was wir hier an der Stelle sicherlich auch schon mitgenommen haben aus dieser Veranstaltung. Wie soll das tun?
Ich glaube...
Also darf ich? Ja, bitte.
Ich finde, er hat schon den ersten Weg gemacht, indem er hier an dieser Veranstaltung teilnimmt, den Dialog sucht, sich mit allem Für und Wider des Jugendschutzes beschäftigt und auch alles eigentlich gesagt hat, was erforderlich ist. Nämlich... die Kinder und Eltern fit zu machen, sich im Internet zu bewegen zu können und gleichzeitig über eine gute Regulierung nachzudenken. Also ich denke, wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen eine Regulierung, darauf können wir nicht verzichten, und wir brauchen eine Fortschreiten oder Weiterentwicklung der Medienkompetenz. Herr Scholz ist nun leider nicht mehr da. Ich finde, die Medienkompetenz beginnt im Kindergarten und in der Schule, und es ist nicht nur damit getan, ich weiß gar nicht, ich habe neulich gerade gelesen, irgendein Land hat 27 Millionen, rühmt sich damit, 27 Millionen ausgegeben zu haben für die Entwicklung von Medienkompetenz, aber leider ist es nicht zum Schulfach geworden. Es gibt, glaube ich, Scout hier und Scout da, aber wie wäre es, wenn wir Medienkompetenz zum Schulfach machen?
Lassen wir diesen Punkt mal eben, Medienkompetenz und Regulierung, hat sie gesagt. Regulierung komme ich sofort darauf zurück. Lassen wir diesen Punkt mal eben, Medienkompetenz.
Sie wollen das Thema Medienkompetenz jetzt erstmal rauslassen?
Nein,
oder?
Wie sehen Sie diesen Punkt Medienkompetenz?
Medienkompetenz ist ja das, was Bürgermeister Scholz ja auch völlig, völlig zu Recht, und da bin ich völlig Ihrer Meinung, auch Frau Witt, da ist der Kern des gesamten Ansatzes. Weil... wenn wir über Jugendschutz reden, dann reden wir über die bekannten Beispiele wie Filme und wie Pornografie und solche Dinge. Worüber wir aber nicht reden, und was heute noch gar nicht gefallen ist, obwohl wahrscheinlich 80% der hier im Raum sitzenden laut Mitglieder sind, ist zum Beispiel Facebook, wo ein extremes Mobbing an Schulen stattfindet, bis hin zu suizidgefährdeten Schülern und Schülerinnen. Wie will ich bitte das regulieren? Wie will ich da einen aktiven Jugendschutz betreiben? Wie soll ich das Thema hinbekommen? Soll ich da einen Filter einbauen? Soll da händisch bestimmte Sachen rausgenommen werden? Ich kann das ja melden. Ich kann ja sagen, Achtung, ich werde hier gemobbt. Dann wird am nächsten Tag eine neue User Group geschaffen und das ganze Thema wird wieder von vorne los. Heißt also völlig richtig, die Verantwortung der Erzieher und Lehrer endet nicht am Ende des Schulgeländes, sondern die haben genauso einen Auftrag wie auch der Auftrag an die Eltern. Deswegen ist Medienkompetenz und Bildung sehr wichtig. Wir machen das im eigenen Hause. Wir machen mehrere Veranstaltungen bei uns im Hause, wo wir Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Schüler und auch hier aus Hamburg von der Verlagswirtschaft einladen, um diese Themen zu besprechen. Weil es kann nicht sein, dass das brach liegen bleibt. Und ich bin völlig Ihrer Meinung, dass es inzwischen ein verpflichtendes Schulfach sein muss.
Da wandelt sich einiges. Vor einigen Jahren
haben Leute, jedenfalls wünschenswert.
Ja. Vor einigen Jahren haben Leute Medienkompetenz arg in Frage gestellt als Ziel. Und jetzt sehen wir, dass wir es doch wieder brauchen. Herr Henning, sehen Sie es auch so?
Sehe ich auch so. Ist elementar. Ich sehe auch immer noch und bin teilweise sehr verwundert, wenn wir Schulen besuchen, wie groß die Lücke der Lehrer dann zu wirklich dem ist, was in der Realität passiert, was in den Netzen passiert. Als Unternehmen haben wir zum Beispiel die Initiative ergriffen, dass wir bei dem Projekt der vernetzten Schulen in Hamburg entsprechend Computer zur Verfügung stellen und spenden und uns da auch engagieren. Aber ich habe oft das Gefühl, dass die Lehrberechtigten sich gar nicht mit der Thematik richtig auseinandersetzen wollen, weil sie so entfernt ist, weil sie wahrscheinlich kein Interesse daran haben. Also intensiv an dem Bereich Medienkompetenz zu arbeiten, spricht nicht nur für eine Erziehung, sondern auch mal wieder aus der Wirtschaft zu sprechen, für die Jobmöglichkeiten. Denn wer sich nicht früh genug mit Medienkompetenz, Internet, mit all dem, was zurzeit passiert, auseinandersetzt, wird es in den nächsten 10, 15, 20 Jahren extrem schwierig haben, weil die Kluft immer weiter auseinanderbricht und ich einfach auch sehe, welche Trends es in der Wirtschaft, in der Welt mittlerweile gibt.
Wie sieht das der Vater von zwei Kindern im Alter von 9 und 13, Herr Dr. Enzelin?
Also ich würde jetzt natürlich Medienkompetenz auf gar keinen Fall mit Jugendschutz gleichsetzen, sondern Jugendschutz ist für mich eine Unterabteilung von Medienkompetenz. Aber Medienkompetenz ist sehr wichtig. Ja, wenn Sie nur denken, ja, Tochter hält Referat in der Schule, recherchiert im Internet, ja, dann muss man ihr natürlich beibringen. Und ich glaube, da ist man dann als Vater auch gefordert, dass man die Wikipedia-Sachen nicht einfach abschreiben kann, weil sonst kriegt man nie einen Doktor, ja, wenn wir wissen. Oder man kriegt ihn dann wieder aberkannt, jedenfalls. Ja.
Insofern ist Medienkompetenz,
Medienkompetenz ziemlich weitreichend, ja, ja. In die Karriere rein.
Gut, nee, aber als Mittel, um Jugendschutz sozusagen in die Köpfe zu bringen, um ein Verhalten der Jugendlichen herbeizuführen, würden Sie
ja, sehen? Nee, unbedingt. Und da ist aber natürlich wirklich die große Frage, ja, kann das Auftrag der Schulen sein? Und wenn ja, wie weit kann das gehen? Ja, weil ich meine, sie in der Schule immer die Diskussion haben, ja, okay, bis wohin müssen die Lehrer sich da noch mit einbringen in diese Themen? Deswegen denke ich, dass was bei Medienkompetenz in der Schule kann man natürlich lernen, mit den Medien umzugehen und sie zu nutzen, dann für Bildung, Ausbildung und Ähnliches. Wobei dann natürlich der vernünftige Umgang mit dem Medium, also auch um zur Verhinderung dieser Dinge wie Mobbing und so weiter, also das sehe ich schon auch die Eltern in der Verpflichtung. Das ist aber also eine Gesamtaufgabe. Ja.
Gut, auf der Suche nach den Lösungen haben wir für den bisher nicht regulierbaren Teil sozusagen eine Antwort gefunden von den zwei, die Frau Witt gerade gegeben hat. Medienkompetenz auch in Schulen und Elternhäusern, vielleicht sogar schon im Kindergarten. Die Frage Nummer zwei ist aber, was meinen Sie genau mit Regulierung? Als Sie sagten, der Bürgermeister ist auf dem richtigen Wege, Medienkompetenz und Regulierung. Was soll wie geregelt werden? Immer unter dem Gesichtspunkt, was brauchen die Medien?
Ja, jetzt sind Sie wieder bei den Öffentlich-Rechtlichen und ich habe schon gesagt, ich bin mit dem, es mangelt uns im Moment an nichts mit dem momentanen Jugendmedienschutzstaatsvertrag.
Also keine neue Regulierung.
Doch, ich denke schon, weil es gibt ja viele Probleme hier, sonst würden wir hier nicht sitzen. Es gibt den gescheiterten Jugendmedienschutz-Staatsvertragsentwurf und es muss weitergearbeitet werden. Ich finde, dass der Dialog noch nie so gut war, wie an der Abarbeitung des, sage ich einfach mal juristisch, entsetzlichen Entwurfs des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages, aber zum, was dann hinterher stattfand, um es praktisch umzusetzen, da sind die verschiedenen Fronten, Wirtschaft, private Veranstalter, KJM, Landesmedienanstalten, die obersten Landesjugendbehörden, noch nie so eng beieinander gewesen. Und es wäre bedauerlich, wenn wir da nicht weiterarbeiten könnten und zu einer Lösung kämen. Ich finde nur, und das möchte ich mal ganz deutlich sagen, ich finde, dass Medienkompetenz zum Jugendschutz gehört, anders als Sie. Denn alles, diese ganze Diskussion, die wir hatten mit diesem Jugendschutzprogramm, wenn es denn eine Lösung gibt, wir wollen die, es gibt, ich weiß nicht, wie Frau Dr. Lampert könnte es viel eher sagen, die Letzten erreichen wir nicht. Die Unerreichbaren sind auch mit den Jugendschutzprogrammen noch nicht zu erreichen, weil die Eltern, wenn sie nämlich die Kompetenz nicht haben, diese Jugendschutzprogramme gar nicht einstellen. Und dann haben wir einen Zustand, den ich überhaupt nicht gutheißen kann. Das ist diese wirtschaftliche Privilegierung, die sie bekommen, weil sie tecken. Es gibt die Jugendschutzprogramme. Sie dürfen rund um die Uhr 24 Stunden FSK 18, 16 im Internet bereitstellen, ohne dass es sanktioniert wird. Aber die Kinder, diese Unerreichbaren, die gucken es eben trotzdem an. Gerade das, was wir vermeiden wollen. Und da diese Lösung, ich finde, da haben wir jetzt nochmal eine Chance, darüber nachzudenken. Und möglicherweise mit Herrn Schellenberg zu einer vernünftigen Lösung zu kommen.
Darf ich da einmal darauf kurz antworten? Wir haben de facto im Moment gar keine Lösung. Also Sie sprechen von den Nicht-Erreichbaren. Im Moment ist jeder zu erreichen, problemlos. Wenn Sie, ich gebe Ihnen mal ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie die Webseite kennen, Alexa, ja, die Top 100 meistbesuchten Seiten in Deutschland auflistet. Klar. Da werden Sie eine Handvoll von Hardcore-Pornoseiten finden. Das sind die meistbesuchten Seiten in Deutschland. Und da gibt es keinen Jugendschutz, die Seiten sind nicht getaggt. Und der Anbieter im Ausland sagt sich, naja, wenn es irgendwelche Probleme, irgendwelche Sanktionierungen gibt, dann wechsle ich meinen DNS-Server und bin über eine andere IP-Adresse zu erreichen. Und das geht so schnell, das können Sie gar nicht sperren. Also im Moment sind wir in einer Situation, und es ist ja genau die Kritik, die ich übe, entweder haben wir gar nichts oder wir machen zumindest mal einen ersten Schritt und sagen, wir bringen ein Jugendschutzprogramm auf den Markt und sichern damit zumindest ab, dass die Eltern, die Verantwortung übernehmen wollen in der Erziehung, sie zum Beispiel könnten sagen, wenn sie ihren Kindern ein Mobiltelefon oder einen Rechner oder was auch immer schenken. Ich stelle an dem Programm ein, dass 16er Inhalte gefiltert werden. Wir haben die freiwillige Selbstregulierung. Die Anbieter lassen ihre Inhalte taggen und insofern könnten ihre Kinder diese Inhalte nicht sehen. Und es wäre zumindest mal ein erster Schritt, weil was wir de facto seit Jahren machen, wir reden und tun gar nichts.
Herr Henning, ich bin bei Ihnen. Ich wehre mich diese Sache nicht. Nur wir haben jetzt gerade noch einfach mal eine Chance. Und ich finde, dass das nochmal erwähnt werden muss, dass es nicht die heile Welt ist. Und das ist, werden einfach ein paar, wird ein Teil vergessen, möglicherweise bei dieser Diskussion. Wenn es so ist, wie Sie sagen, dass auch die ausländischen Programme, die ausländischen Inhalteanbieter durch die Jugendschutzprogramme abgehalten werden, wenn die Zeitsteuerung für die Öffentlich-Rechtlichen und die Presse nach wie vor gilt, wenn das alles gleichberechtigt gilt und der Schutz da ist, dann, ich bin völlig bei Ihnen, dann muss es gemacht werden, dann sollte es gemacht werden.
Herr Dr. von Trotten.
Und wenn, vor allem, wenn die mobilen Endgeräte, ich bin ganz erstaunt, alle reden plötzlich darüber, dass es möglich ist. Bisher war ich immer noch auf dem Stand, dass es keine Technik gibt.
Und es ist nochmal, wenn man ein Jugendschutzprogramm entwickelt, ich das auf Geräteebene einsetze, ich das an den Browser verknüpfe, die Inhalte werden über den Browser besucht, jemand Inhalte getaggt hat, ist das problemlos technisch realisierbar. Das einzige Problem, was wir nur haben, wir reden seit Jahren und tun nichts. Und de facto können wir in der Diskussion dann noch weiterziehen. Es wird dazu führen, dass die Unternehmen ich sage es nochmal, Fall der Fälle, wir würden ein 16er Jahre Spiel auf den Markt bringen, müsste ich mich gegen den Standort Deutschland aus mehreren Interessen, einmal meinen Mitarbeitern gegenüber, einmal den Unternehmen gegenüber und einmal aufgrund der ganzen Regulierung entscheiden. Denn de facto, so läuft das komplette Internet, ein User wird eingekauft oder ein Spieler oder was auch immer, da gibt es verschiedene Kanäle, ich zahle für einen Spieler 1 Euro, ich habe dann zum Schluss durch diesen ganzen Weg, den ich durch die gegebene Situation, Post-Ident oder was auch immer, müsste ich wahrscheinlich 200 Euro ausgeben, um einen Spieler einzukaufen, ähnlich wie im Werbemarkt funktioniert, während ein Anbieter im Ausland sagen kann, ich habe gar nicht diese ganzen Vorsperren, ich zahle 2 Euro. Das heißt, es findet kein Wettbewerb mehr statt. Der Wettbewerb ist tot. Und somit ist auch der Standort Deutschland in Bezug auf Internettechnologie, Weiterentwicklung auf tot gesetzt und wir fördern das Ausland. Und ich bin in zig Diskussionen auch im Bundestag und ähnliches gewesen. Ich kriege immer wieder die Frage, wie kann es sein, dass die großen tollen Firmen aus Amerika kommen und die großen Entwicklungen aus Amerika kommen, weil wir in Deutschland gar nicht die Rahmenbedingungen schaffen, gerade auch was einen globalen Wettbewerb angeht. Wir freuen uns über eine Globalisierung, aber wir schaffen nicht die gleiche Basis, auf diesem Wettbewerb zu agieren mit Wettbewerbern aus dem Ausland. Und das kann nicht der Status quo sein und deswegen fordern wir einen ersten Schritt. Mit Sicherheit können wir jetzt nicht globale Probleme hier lösen und alle Serverthematiken oder ähnliches, aber mal einen ersten Schritt zu machen, mehr möchten wir.
Insofern sind wir ganz froh, dass Sie Ihren nächsten Räume in Kürze an der Drehbahn in Hamburg beziehen und noch nicht am Times Square in New York.
Genau.
Also wir müssen was tun. Herr Dr. von Trott, wenn jetzt davon auch beeindruckt der Bürgermeister zu Ihnen kommt und sagt, Hamburg will eine Initiative starten, was würden Sie Ihnen raten, wie er reguliert?
Dann würde ich sehr begrüßen, das, was er vorhin auch gesagt hat, nämlich erstens den Selbstregulierungsansatz zu wählen, zweitens im Dialog miteinander zu bleiben, um einen fairen, konstruktiven Ansatz zu finden. Das hat er so wortwörtlich gesagt, das finde ich auch sehr gut. Und drittens, man sich genau überlegen muss, wie das Spannungsfeld zwischen Pressefreiheit einerseits und auf der anderen Seite Regulierungsansatz, sprich 5 Altersstufen einbauen. Weil angenommen, der Vorschlag ist ja nicht schlecht, weil damit auch die Verantwortung auf die Eltern übertragen wird, zu sagen, ihr müsst euch darum kümmern, weil es ist geräteabhängig, wird das eingesetzt. Da muss man sich fragen, ob das überhaupt funktioniert, wenn man die freie Presse sozusagen in dieser Form noch zulassen will oder ob die Presse, die Meinungsfreiheit damit einen Kollateralschaden erleidet, aus Gründen des Jugendschutzes, der aber in dem Fall gar nicht zieht, der ja gar keinen Effekt hat. Insofern würde wir sagen, Ausnahme für die Presse. Ansonsten können wir sagen, wir können mit den bestehenden Jugendschutzbestimmungen, die seit Jahren bestehen, die wir auch auf den Online-Bereich übertragen haben, die auch wunderbar funktionieren. Wir haben eigene Leute, die sich um nichts anderes kümmern als das, um Online-Jugendschutzthemen. Und wenn das so funktioniert wie weiterhin, dann können wir damit wunderbar leben. Und dann würde ich sagen, der Ansatz, der ursprüngliche Ansatz mit Filtern im Kinderzimmer, ja, aber mit einer Ausnahme für die Presse.
Gut, Presseprivileg so müsste wahrscheinlich dann allerdings auch nochmal zusätzlich
auf verfassungsrechtlich
Darreichungsformen wahrscheinlich konkretisiert sein. Ne? Dem Moment, wo Sie in das Bewegtbild gehen, müsste man möglicherweise darüber nachdenken, ne? Ob es dann gilt.
Beim Bewegtbild ist immer so die Frage, wo hört, also ich meine, es ist ja trotzdem, ist es ja freie Presse. Trotzdem kann man ja sagen, auch die Bewegtbilder sind unter den ganz klaren jugendschutzrechtlichen Bestimmungen. Und alle Bilder und alle Filme, die ich im Prinzip, ob ich die auf Spiegel Online gucke oder auf Bild.de, finde ich bei YouTube genauso. Der Server steht nur woanders.
Nur, Sie müssen bedenken, dass Presseprivilegien, die Sie für deutsche Verlage gerne hätten,
auch
für andere gelten, die sich als ausländische Verlage bezeichnen. Sozusagen.
Das ist,
da muss man immer drauf achten.
Natürlich.
Und da ist der Spagat. Ne? Wenn der Bürgermeister zu Ihnen käme, Herr Dr. Enzli, und da komme ich wirklich zu Ihnen, wenn er zu Ihnen käme, was würden Sie sagen, wie soll er regulieren?
Also ich würde mich natürlich auch für den Selbstregulierungsansatz aussprechen, dass das eine und das andere ist in der Tat, was auch der Henninger angesprochen hat, es wäre letztendlich einfach, ja, heute zu sagen, okay, bei jedem mobilen Gerät gibt's so eine Software mit drauf, ja, die ist im Zweifel auch nicht teuer, ja, in dem Zweifel gibt's die schon und die Eltern können dann entscheiden, natürlich unter Anleitungen zur Medienkompetenz, ja, die man dann parallel vielleicht noch fahren kann, können dann entscheiden, ob sie diese Software für ihre Kinder einsetzen wollen oder nicht. Und Ähnliches gilt auch für die Netzanbieter. Ja, wenn sie da ihren Router und was weiß ich da zu Hause installieren, installieren. Da wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, auf so einem Gerät entsprechende Software vorzusehen, die dann bei Bedarf vom Nutzer eingesetzt werden kann. Also da sehe ich jetzt überhaupt gar keine technischen Schwierigkeiten, weil es geht ja. Ich meine, wir beweisen ja, dass es geht, und diese ganzen Online-Technologien, die sind halt viel einfacher. Was bei uns Hardware-Software-Kombination sein muss, ist da reine Software.
Wenn Sie sagen Selbstregulierung, meinen Sie aber nicht Selbstentscheidung der Branchen, ob die Systeme eingeführt werden, sondern meinen Sie die politische Linie, dass sie eingeführt werden, und allenfalls die Selbstregulierung in der Form, in der Frage, wie getaggt wird und solche ähnlichen Dinge, oder?
Ich würde, also mein erster Schritt wäre sogar, wenn man es ihnen selber überlässt, ja, das zu machen, weil dann beginnt eine Diskussion drüber und dann sind sie vielleicht sogar gezwungen, im Wettbewerb das zu tun, weil sich der eine oder andere dann möglicherweise dafür entscheidet, ja, ich nehme jetzt lieber das Phone und nicht das, weil da habe ich gleich schon Jugendschutz mit drauf, und außerdem ist das Telefon ja für meine Kinder bestimmt. Ich meine, das ist ja so die Armada von Mobilgeräten, die man zu Hause rumfliegen hat. Ja, ein Teil ist ja originär für die Kinder bestimmt. Ja, das heißt, da würde man sich dann im Zweifel so ein Gerät entscheiden, und das dient dann als Wettbewerbsvorteil.
Setzt aber voraus, dass man alle Player sozusagen an einen Tisch bekommt und alle Player... Das wird schwierig. Ich komme mal zu Ihnen, meine Damen und Herren. Es sind bestimmt noch viele Punkte nicht diskutiert worden und viele Interessen, die auch hier vertreten sind. Ich weiß auch, dass einige von Ihnen täglich mit dem Thema beschäftigt sind, mit Sicherheit noch nicht berücksichtigt sind. Wer hat Fragen, wer hat Anmerkungen zu diesem Themenkomplex? Ich komme zunächst mal zu Ihnen, dann können wir Sie auch besser verstehen.
Ja, vielen Dank. Mir ist aufgefallen, dass der Begriff Medienkompetenz als Begriff, permanent nur als Begriff verwendet wurde, aber inhaltlich nicht differenziert wurde. Und ich denke, man kann darüber trefflich streiten, was ein heute 20- oder 30-Jähriger unter Medienkompetenz versteht, was ein möglicherweise vielleicht auch technophobischer 60-Jähriger darunter verstehen mag, was das Gute und das Böse an innovativen Tools wie Twitter, Facebook und so weiter ist. Und mich würde interessieren, was aus Sicht der Vertreter am Podium die wichtigsten Kerninhalte einer Medienkompetenzschulung sein könnten, nicht im Schulfach, sondern auch bei den Eltern zu Hause.
Ja, was sind, definieren Sie Medienkompetenz? Wer will's?
Das
im
war
Sinne, wie wir es jetzt diskutiert
haben. Das war eigentlich vorher auch mein Versuch, und da hat mich, glaube ich, die Frau Witt falsch verstanden, zu definieren, was Medienkompetenz ist. Und aus meiner Sicht in der Tat sind es mehrere Facetten. Ja. Einmal natürlich aus Sicht der Eltern die Möglichkeit, insofern mit diesem Medium umzugehen, um dann solche Filtersoftware oder Ähnliches einzusetzen. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass man aus der Sicht der Kinder ist Medienkompetenz, denke ich mal, dass man Schritt für Schritt Kinder an die Nutzung der Medien heranführt für bestimmte Zwecke auf der einen Seite, also zum Beispiel für Recherchen und für Bildung, Ausbildung und Ähnliches, aber auf der anderen Seite dann auch den vernünftigen Umgang mit Twitter, Facebook und Ähnlichem vermittelt und vor allem auch vermittelt, ja, dass die reale Welt nicht da stattfindet, ja, sondern dass es noch echte soziale Kontakte gibt und die vielleicht auch wertvoll sind. Also es ist in der Tat ein relativ breites Feld, was man da drunter fassen kann. Aber deswegen auch vorher mein Einwand, für mich ist eigentlich Jugendschutz nur eine kleine Unterabteilung in dem Gesamtkomplex Medienkompetenz.
Weitere Definitionsansätze?
Ja, wir haben ihn ja hier ohnehin sehr jugendschutzrechtlich schon definiert. Deswegen haben wir den Begriff Medienkompetenz im Moment während dieser Diskussion, genau, glaube ich, eingegrenzt auf diesen Bereich, wo es darum ging, junge Menschen, also Kinder und Jugendliche an diesem begrenzen. Aber letztendlich ist es gleichzeitig die Chancen und Möglichkeiten eines neuen Mediums zu nutzen, zu erfahren, auf der anderen Seite auf die extremen Risiken und Gefahren auf der anderen Seite hinzuweisen. Das bedeutet in erster Linie sehr viel Aufklärungsarbeit. Und das ist es in diesem Punkt. Aber natürlich ist Medienkompetenz viel weiter. Der bezieht sich auch im Übrigen nicht auf den Digitalbereich allein, sondern Medienkompetenz heißt auch Umgang. Wie lese ich zum Beispiel eine Tageszeitung? Wie interpretiere ich internationale Presse? Wie interpretiere ich Nachrichten, die auf einer Suchmaschine auftauchen, die sich da häufen? Warum stehen sie an erster Stelle? Das sind alles Themen, die auch den Bereich Medienkompetenz Medienkompetenz umfassen. Insofern ist Ihre Frage vollkommen richtig. Wir haben es nur hier auf dem Podium heute angesichts der Kürze der Zeit nur auf Jugendschutz in erster Linie bezogen.
Frau Witt?
Ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Herr von Trotsch hat das jetzt schon zusammengefügt. Es gibt einfach verschiedene Bereiche von Medienkompetenz. Eine ganze Enquete-Kommission beschäftigt sich gerade damit und versucht das zu definieren. Es gibt die technische Medienkompetenz, Jugendmedienschutzkompetenz, gesellschaftliche Medienkompetenz. Das glaube ich, da könnten wir jetzt ein ganzes Thema, einen ganzen Tag mitfüllen. Wenn Sie jetzt konkrete Fragen haben, dann könnte ich da noch zu antworten, aber ich glaube, die Definition ist.
Ich glaube, wir machen an dieser Stelle.
So einheitlich, ja.
Gehen wir zur nächsten Frage über von Frau Rolf. Da steht Mobbingzentrale.
Ja, ich betreue Jugendliche und deren Eltern, die das Opfer von Cybermobbing im Internet geworden sind. Und Herr von Trott hat es schon erwähnt, Facebook, ja, wir haben den Fall des kleinen Joel gehabt, der sich das Leben genommen hat, der ist durch die Medien gegangen. Dieser Junge hat auf eine Nachricht reagiert, auf einen Button gedrückt. Da hieß es, bist du über 18? Und dann, Kinder von 13 Jahren sind neugierig, es war kein Schutz da. Die Mutter hat mir diese Mail zugeschickt. Ich habe auch drauf gedrückt und dann hat man mit lauter Musik Analverkehr gesehen und das hat den Jungen so schockiert, dass er sich das Leben genommen hat. Das ist die eine Geschichte. Und die andere ist, wir haben im Moment, wir jagen ja den Anbieter von iShare Gossip, eine Cybermobbing-Plattform, die auch durch die Medien gegangen ist. Und ich denke, Herr Henning hatte es erwähnt, die Lehrer sind gar nicht kompetent genug. Die Schüler wissen mehr als die Lehrer, wenn es um diese modernen Medien angeht. Und ich denke, wir müssen wirklich schon im Kindergarten anfangen, Medienkompetenz beizubringen. So manches fünfjährige Kind kann mit der Maus besser umgehen als mancher Lehrer, der über 50 ist heute. Und viele Lehrer haben einfach noch nicht einmal einen PC.
Dankeschön. Möchte jemand?
Also ich glaube, Sie sprechen da eines der zentralen Probleme an. Und ich glaube, dieses Problem findet bisher jetzt noch nicht im Jugendschutz statt. In den neuen Jugendschutzideen beim Staatsvertrag schlicht und einfach, weil ich glaube, das Problem wird nicht ernsthaft genug gesehen. Was genauso gut, was auch zeigt, dass man im Moment keinen Regulierungsansatz dafür finden kann. Weil das können Sie keine Nachrichten taggen. Sie können nicht Inhalte in Facebook oder Twitter, können Sie nicht taggen. Sie können natürlich einen Film oder eine Sendung, eine abgeschlossene Sendung, aber das ist ein elementares Problem. Und deswegen goldene Worte kann ich nur sagen, man kann gar nicht früh genug anfangen und ich finde auch, wenn das an der Schule weggeschoben wird, allein auf die Eltern, die ohne Frage eine erhebliche Verantwortung haben, natürlich die Erziehungsverantwortung, aber ich finde, da können sich die Bildungsministerien nicht aus der Affäre ziehen und gleichzeitig Jugendschutzbestimmungen erlassen, die aber dann bei solchen Fällen völlig an der Sache vorbeigehen. Insofern haben Sie vollkommen recht.
Nächste Frage, Herr Elwert.
Vielleicht oftmals ist die Medienkompetenz ja bei den Eltern auch nicht gegeben. Ja, also es verlagert das von einer Stelle auf die andere Stelle und ist keine Lösung des Problems.
Deshalb als Schüler. Ich hätte eine Frage, ob das, was Sie da vorne besprechen, nicht alles viel zu kleinteilig besprochen wird. Wir haben eine EU, die uns vorschreibt, welche Größe eine Banane hat und sie damit klassifiziert. Muss dieses Thema nicht EU-weit besprochen werden? Apple Store, das nur als Anmerkung sitzt in Luxemburg, macht aber überhaupt keinen Jugendschutz und man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen Medienkompetenz und, ich sag mal, um Herrn Scholz zu zitieren, Alkoholkompetenz. Ich denke, dass keiner hier im Raum Alkoholkompetenz haben wird und für mich sind das Ego-Shooter-Spiele, die können Sie auch im Apple Store runterladen. Die gibt es gratis teilweise im Apple Store und die sehen auf dem Smartphone sehr viel realistischer aus. Ich habe das bei genug 10-jährigen Hamburger Jungs auf Smartphone schon gesehen. Und Pornos, die harten Pornosachen, die gibt es nicht im Apple Store aus den amerikanischen Gründen. Aber Sie können sich das überall rumziehen und Pornos werden auch über Facebook oder pornografische Bilder weitergeschickt. Aber die Frage nochmal, muss man das nicht europäisch denken und wirtschaftlich gesehen, Kino.to zum Beispiel liegt anscheinend auf russischen Servern. Wir haben global, das betrifft ja auch Ihre Gruner und Jahr-Inhalte zum Beispiel, wir haben globale Geschäftsbeziehungen. Warum wird der Sowjetunion, weiß ich nicht, Milliarden geschickt und gleichzeitig werden Copyright-Probleme schlimmster Art überhaupt nicht geahndet.
Wir haben ein Unzustellbarkeitsproblem bei der Sowjetunion, aber die...
Also das ist gar nicht geahndet wird, das stimmt ja nicht. Es gibt bei der KJM das Netzwerk, wie heißt das, von... Helfen Sie mir mal. Jugendschutznet, genau. Jugendschutznet ist dafür da, diese Fälle zu ahnden. Das Problem ist, dass sie unterbesetzt sind, dass es viel zu wenig Menschen gibt, um dieser Sache nachzugehen. Sehe ich das richtig, Herr Schulz, Herr Fuchs? Ist so, ne? Also das ist nicht so ganz meine Baustelle, aber
es... Ich habe auch keinen Nixen.
Sagt man nicht nein eigentlich.
Also Herr...
Ja. Aber jetzt nochmal zu dieser Europafrage.
Also zur Europafrage und zur Kino-TO-Frage. Also zur Europafrage ist wahrscheinlich, gibt es wenige Dinge, die in verschiedenen europäischen Ländern so unterschiedlich gesehen werden, wie der Jugendschutz, was zum Beispiel bei der Pornografie daran liegt, ja, dass es in den verschiedensten Ländern verschiedenste Pornografiebegriffe gibt und da die jeweiligen Toleranzschwellen der jeweiligen Gesellschaften unterschiedlich sind. Deswegen sind zum Beispiel die meisten pornografischen Anbieter im Fernsehbereich, die über Satellit ausstrahlen, sind in Frankreich zugelassen. Es sind zugelassene Fernsehsender, weil dort halt das Thema etwas anders betrachtet wird als hier bei uns. Insofern ist es relativ schwierig, was europäische Harmonisierung da angeht, im Online-Bereich dann noch viel mehr. Und zum Thema Kino-TO. Bei Kino-TO ist es in der Tat so, dass die Inhalte offensichtlich auf russischen Servern liegen. Der Grund, warum die russischen Behörden da nicht eingreifen, ist der, dass diese Seiten aus Russland nicht zugänglich sind, sondern eben nur aus Deutschland.
Netzsperre.
Da gibt es eine Netzsperre. Das ist der Punkt.
Herr Fasko.
Ja, danke schön. Jochen Fasko, Direktor der Landesmedienanstalt aus Thüringen, auch in der KJM. Ich habe da noch Kollegen hier, die auch in der KJM arbeiten und Beauftragte der DLM für Medienkompetenz. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man das Thema Medienkompetenz gerne nimmt, so als, das ist ein extrem wichtiges Thema, aber das ist so ein Sonntagsredenthema, wo man dann gerne am Schluss dazu kommt und sagt, wäre doch schön, wenn die Schulen mehr machen, wenn die Lehrer mehr machen, die Eltern mehr machen und, und. Ich würde mal gerne wissen, übrigens, ich finde, ich will Sie ja jetzt gar nicht angreifen, aber ich finde, man sollte das rausnehmen aus dieser Allgemeinheit und dann sehr konkret werden. Eben ist gesagt worden, Hamburg soll den Schulfach einführen, Thüringen hat es gemacht, den Kurs Medienkunde vor, ich glaube, 10 Jahren mit einem Medienpass, beste Erfahrungen, enorm schwer, viel Geld gekostet. Das ist die Frage, ob man das machen will. Aber ich würde gerne wissen, was wollen Sie im Promillebereich verstärken in Ihren Unternehmen, Institutionen im Bereich Medienkompetenz? Was wird mehr gemacht? Was wird mehr gemacht? Außer, dass man sagt, mehr sollte gemacht werden. Also wollen Sie jetzt zum Beispiel mehr tun, um Schüler in die Verlage zu holen? Wollen Sie mehr tun, um den Bereich Spiele ganz konkret auch denen zu zeigen, wo es Probleme gibt? Ich sehe übrigens genauso das Problem mit iPad und Co., dass es überhaupt kein Problem mehr ist, selbst für 8- und 10-Jährige da zu schießen und zu machen. Also ich finde, wir sollten versuchen, sehr konkret zu werden, wenn wir über allgemeine Themen reden und zum Stichwort Jugendschutz. Wenn die Jugendschutzprogramme kommen, wir haben ja eben gehört, Kollege vom WDR, vom NDR hat gesagt, es ist eigentlich ganz okay, so wie es jetzt ist, kann geändert werden, aber der Staatsvertrag ist, so wie er jetzt besteht, einigermaßen okay. Und Sie hatten gesagt, hey, ändert schnell irgendwas, wird ganz, ganz schnell Zeit, versteht es auch sehr gut. Also wir haben eine Riesenspanne. Ja. Wenn es jetzt geändert wird, wir sind als KJM dabei, gerade Jugendschutzprogramme, Lizenzierung vorzubereiten, würden Sie auch Geld in die Hand nehmen, um Jugendschutzprogramme mit zu unterstützen, zu finanzieren, einzurichten? Also ganz konkrete Frage, Geld für Kompetenz, Geld für Programme im Bereich Jugendschutz.
Ich meine, das war so ein bisschen mein Anfangsstatement als, aus der Sicht von Big Point. Wir haben ja schon Geld ausgegeben. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, ob wir Geld ausgeben würden. Wir sind der FSM beigetreten, was ein... mittlerer fünfstelliger Jahresbeitrag ist als Mitgliedsgebühr. Wir haben die Inhalte komplett getaggt, wir haben uns die Expertise reingeholt, wir haben Rechtsgutachten eingeholt. Also wir haben schon, ich würde sagen, in dem hohen oder mittleren sechsstelligen Bereich haben wir schon Geld ausgegeben, um uns intensiv dem Thema zu widmen und da die ersten Schritte zu machen. Wir haben den Kontakt aufgenommen zu den Landesmedienanstalten, wir haben eigene Mitarbeiter, die das Thema betreuen. Also insofern machen wir schon die Schritte nach vorne und sind da ganz klar bereit.
Wie wir ja gehört haben, auch aus einem starken Interesse heraus, das Unternehmen selbst. Herr Dr. von Trott.
Ja, Sie hatten dann noch erwähnt, dass, zumindest habe ich die Frage verstanden, warum wir selber nicht dafür genug tun. Fordern kann man ja immer, haben wir ja getan. Wir finden, dass das als Schulfach verpflichtend sein sollte. Da muss ich Ihnen aber wirklich eindeutig widersprechen. Also Stern von nächsten Donnerstag, kommender Donnerstag, heute haben wir Mittwoch. Also morgen kommt er raus. Groß Facebook, Twitter-Thema schon wieder. Wir bringen das regelmäßig, Aufklärungsarbeit. Wer, wenn nicht die Presse, kann sich unabhängig, gerade von diesen Themen, und zwar auch nur die sich es leisten kann, ehrlich gesagt, weil es ist teuer, das zu produzieren, da entsprechend Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir tun das, da sind Sie natürlich jetzt vielleicht nicht exakt in der Zielgruppe, aber zum Beispiel bei Eltern for Family oder auch bei einer Zeitschrift Neon, die vielleicht einige hier kennen, wo es um sehr viele Themen geht, wo gerade zu diesen Themen Aufklärungsarbeit geleistet wird. Und das wird in regelmäßigen Abständen getan. Da sind die Redakteure auch schwer hinterher, weil sie eben selbst zu Hause diese Missstände auch entdecken. Und da kann man sich nur fragen, wer, wenn nicht große Medienhäuser, haben nicht nur die Aufgabe, sondern wirklich die Pflicht, darüber zu berichten und auch das Ganze auf einem neutralen. Es gab einen sehr interessanten Artikel im Spiegel auch darüber, der einfach auch mal das ganze Thema Google mal beleuchtet hat, auch mal das ganze Thema Facebook, das umfassende Bild. Das geht nur, wenn ich die entsprechenden relevanten Informationen zu all diesen Anbietern gebe. Und das kann nur jemand, der die entsprechende journalistische Ausbildung hat und das entsprechend recherchiert. Und deswegen wird es auch so weitergehen. Und das ist unser Teil und unserer gesellschaftlichen Verpflichtung, dazu einen Beitrag zu leisten.
Sie würden sicher auch, wenn ich Ihnen das mal in den Mund legen darf, sagen, wenn es Programme für die Stärkung der schulischen Medienkompetenzvermittlung gibt und wenn es Programme gibt, mit denen man sozusagen ausfiltern kann, dann werden wir auch das...
Wir tun das ja heute schon. Ich meine, Frau Kollegin, die hier mitgemacht, wir haben das Thema Buchstart, auch mal um das Thema Medienkompetenz zu machen. Damit übernehmen wir die gesamten Druckkosten für das Thema. Da werden zigtausende von Büchern von Kindern, Ärzten an Eltern und Kinder gegeben, um eben kindgerecht bedarf des Lesen erstmal überhaupt, weil nur wer liest, kann auch verstehen. Das gilt sowohl fürs Internet, das gilt aber auch für sonstige Presse. Ich muss doch erstmal überhaupt Medienkompetenz, wenn Sie sagen, im Kindergarten oder im Vorschulalter, dann beginnt das erstmal mit Lesen und mit Bildern. Und also insofern, das tun wir auch und das schon seit 5 Jahren und wir hatten gerade die neue Bildungssenatorin, war gerade bei uns und hat also uns auch gesagt, das Thema soll weitergeführt werden, wie wir jetzt gerade gehört haben und das unterstützen wir weiter und da setzen wir einen hohen fünfstelligen Betrag jedes Jahr ein.
Frau Witt auch dazu?
Ich glaube, Herr Fasko hat mich nicht gemeint, weil wir haben uns kennengelernt auf der ersten Veranstaltung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der Kirchen zum Thema Medienkompetenz in Erfurt. Also die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten leisten einen gewaltigen Beitrag zur Medienkompetenz. Das will ich, dafür brauche ich jetzt hier keine Reklame zu machen. Das ist auch, glaube ich, nicht das Thema dieser
Podium. Also bevor ich dann zur Schlussfrage komme, wenn Sie einverstanden sind, vielleicht die Zusammenfassung ein bisschen regulieren. Ja, mit unterschiedlichen sozusagen Ansprüchen an Schnelligkeit und Intensität. Das kann man schon durchaus erkennen. Die Sätze variieren ein bisschen zwischen wir brauchen das dringend und wir sind eigentlich ganz zufrieden mit der Lage, wie sie jetzt ist. Aber das zog sich durch die Europafrage, aber auch durch Ihre G8-Anmerkungen. Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass das auch ein internationales Thema ist und nicht nur ein nationales Thema ist. Regulierung als Anspruch, aber noch nicht mit sehr konkreten Rezepten. Fast geht es eigentlich in dieselbe Richtung, wie es vorher war, mit Ausnahme der klaren Forderung der Presseprivilegierung an dieser Stelle. Hinsichtlich der Medienkompetenz, glaube ich, sehr starke Einigkeit, wobei wir natürlich da auch noch nicht die wirkliche Lösung gefunden haben, welchen Anteil nun Schule, Kindergarten, Medien und andere Landesmedienanstalten dort spielen, aber immerhin eine klare gemeinschaftliche Aussage. Das müssen wir hier an dieser Stelle verstärken. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das, die Zusammenfassung des Ergebnisses. Jetzt frage ich nochmal umgekehrt zum Schluss in dieser Schlussrunde. Wenn Sie also in den nächsten 12 Monaten ein Konzept erarbeiten müssten für das Land Hamburg, um dieses Thema nach vorne zu bringen, ja, ich stelle immer so schwierige Fragen, wenn Sie an Konzepte arbeiten müssten, was wären die Hauptbestandteile dieses Konzepts? Herr Dr. Enslin.
Ja, also letztendlich, wie vorher schon mal angedeutet, die Möglichkeit, also weiter vorne anzusetzen, nämlich da, wo das Medium genutzt wird, ja, beim Gerätehersteller, beim Netzanbieter, nicht nur beim Inhalteanbieter, weil natürlich Inhalteanbieter ist wichtig und ich rede jetzt auch nicht einer Deregulierung oder einer völligen Deregulierung das Wort, aber um den Jugendschutz effektiv zu machen und breiter zu machen, ist es meiner Ansicht nach erforderlich, eben auch die einzubeziehen, um dann flexibel Eltern, Lehrern zu ermöglichen, Jugendschutzprogramme einzusetzen, am Gerät, zu Hause, weil wir halt glauben, dass nur dadurch ein umfassender Jugendschutz, so wie er früher auch im Fernsehen funktioniert hat, weiter möglich ist.
Also Sie würden in dieser Handelskammer oder im Rathaus einen runden Tisch einberufen, wo Netzbetreiber, Gerätehersteller, genau, Inhalteanbieter ein Gesamtkonzept erarbeiten.
Genau, das ist...
Herr Henning.
Ich finde den Vorschlag schon mal ganz gut, würde mich da im Groben anschließen. Wie gesagt, aus unserer Sicht ist es das Wichtigste, dieses Thema wird seit Jahren diskutiert, einmal einen ersten Schritt zu machen, auch wenn wir das Thema weiterhin über die nächsten Jahre strecken. Das Internet wird sich in der Zwischenzeit weiterentwickeln. Es wird nicht an dem Status quo, wo wir heute sind, stehen bleiben. Das ganze Thema soziale Netzwerke, Facebook und so weiter, war auch kein Thema vor 3 Jahren oder 4 Jahren. Es ist jetzt ein Thema, wer weiß, was in den nächsten Jahren Thema ist. Und meiner Meinung nach erstmal einen kleinen Schritt nach vorne zu machen, schon mal mit einem Jugendschutzprogramm zu starten. Wie gesagt, es gibt Unternehmen wie Bigpoint, es gibt andere Unternehmen, es gibt Unternehmen, die in FSM auch engagiert sind, die ihre Inhalte taggen, und schon mal einen ersten Schritt zu machen. Und wie gesagt, wovon wir uns verabschieden müssen, ist die Illusion, im ersten Aufschlag globale Probleme aus Deutschland heraus mit einem Jugendschutzprogramm zu lösen. Das wird de facto nicht funktionieren. Und wir haben entweder die Wahl, entweder machen wir gar nichts, oder wir machen schon mal einen ersten Schritt.
Und Sie plädieren deutlich für den ersten Schritt. Herr Dr. von Trott.
Wir sagen freier Zugang für jedes Alter für die freie Presse. Wir sagen, ein Selbstregulierungsansatz, über den können wir weiterhin reden. Und wir sagen auch, es ist aus die bisherigen jugendschutzlich-rechtlichen Bestimmungen reichen vollkommen aus, um die freie Presse in dieser Form zu gewährleisten, wie sie auch heute ist.
Vielen Dank. Frau Witt.
Ich glaube, dass die Technik, oder ich weiß, dass die Technik fortschreitet. Ich finde es wichtig, dass der Dialog gefördert wird. Ich unterscheide nicht zwischen Medienkompetenz und Jugendschutz. Also ich würde, so wie Sie es eben vorgeschlagen haben, dem Bürgermeister vorschlagen, machen Sie einen runden Tisch, holen Sie die Leute noch einmal an diesen Tisch und versuchen Sie, die Technik weiterentwickeln zu lassen. Und dann wird das größte Problem sein, wer bezahlt es. Dafür habe ich Gott sei Dank nichts zu tun. Diese Sorgen muss ich mir nicht machen. Aber wir müssen uns über eins, also wenn wir uns über eins im Klaren sind, Jugendschutz ist unteilbar und wir wollen ihn, und das ist der Grund, weshalb wir hier sind, dann glaube ich, dass wir eine Lösung finden. Und ich kann mir verraten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich natürlich auch gerade damit beschäftigt und am Ende des Jahres Ihnen vielleicht was anderes vorschlägt.
Die Bundesregierung hat sich im Übrigen zu diesem Thema beim EG8-Gipfel bemerkenswert zurückgehalten. Sie sind nämlich alle aufgefordert worden, Themen zu setzen, wo sie sagen, das ist uns wichtig, das ist für uns ein Thema, was wir unbedingt dort besprechen wollen. Da war zu diesem Thema kein einziges Wort. Wenn es denn so wichtig ist, ist auch die Bundesregierung aufgefordert, bei entsprechenden europäischen oder auch sonstigen Treffen dieses Thema auch zu setzen.
Aber auch die Länder, und da möchte ich an das erinnern, was Thomas Fuchs am Anfang gesagt hat, was man vielleicht mit dem Satz, es gibt keine Rundfunkpolitik mehr, zusammenfassen könnte, den ich in hohem Maße teile. Die Länder sind aufgefordert, wenn es um Medien geht, ihre Regelungskompetenz, glaube ich, einzusetzen. Ja,
das waren, meine Damen und Herren, Dr. Holger Enslin, Nils Holger Henning, Dr. Thilo von Trott und Carola Witt. Ihnen allen herzlichen Dank.